dass Akademikerkinder, dass es auch solche gibt mit kreativen, mit handwerklichen Talenten und dass diese wahrscheinlich besser aufgehoben und abgeholt würden, wenn sie eine Berufslehre machen würden.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Erziehungswissenschaftlerin Margit Stamm spricht über ungleiche Bildungschancen, über teure Nachhilfestunden für privilegierte Akademikerkinder und über ihre eigene Herkunft aus einer Arbeiterfamilie. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Margit Stamm, Sie sind eine der renommiertesten Erziehungswissenschaftlerinnen in der Schweiz. Nun haben Sie ein neues Buch geschrieben über die Bildungschancen von Arbeiterkindern und Sie kommen zu einem harten Fazit: Das Schweizer Bildungssystem ist ungerecht. Warum?
Weil die Arbeiterkinder, oder man könnte es erweitern und sagen, alle Kinder aus einfachen Milieus, also auch Migrantenkinder, die haben wir aber nicht untersucht, weil die eine 5 bis 6 Mal tiefere Chance haben, aufzusteigen, oder ich habe untersucht, ins Gymnasium zu kommen, weil ihr Potenzial viel zu wenig beachtet wird und weil Kinder aus gut situierten Verhältnissen in dieser Hinsicht viel mehr Chancen haben.
Und diese Schere hat sich sogar noch vergrößert.
Ja, wir sprechen eigentlich in der Erziehungswissenschaft von einem Bildungsparadox. Das heißt, in den 70er Jahren haben wir die sogenannte Bildungsexpansion gehabt. Man hat die Gymnasien auch auf dem Land aufgebaut. Man hat Mädchen unterstützt. Man hat eben Arbeiterkinder unterstützt. Und im Fazit ist es so, dass heute mindestens 88% der Kinder aus gut situierten Familien, aus akademischen Familien, eine Matura machen, eine gymnasiale Matura machen. Und bei den Arbeiterkindern sind es gut 20%, immer vorausgesetzt, dass sie gleiche Kompetenzen haben. Und bei den Arbeiterkindern hat diese Zahl nicht zugenommen oder nur sehr unwesentlich zugenommen. Die Schere ist eigentlich noch mehr aufgegangen und das ist eben das Bildungsparadox, weil man ja das nicht wollte.
Wie definieren Sie denn Arbeiterkinder?
Arbeiterkinder haben wir in unserer Studie definiert als Kinder aus einheimischen Familien, also nicht aus Migrantenfamilien, weil, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil wir über Kinder aus Migrantenfamilien sehr viel wissen. Und wir haben selber auch eine Studie gemacht über das Potenzial von Migrantenkindern. Arbeiterkinder sind solche, deren Vater und Mutter nur eine Berufslehre hat, keine weitere, also eine handwerkliche Berufslehre hat, gar keine Ausbildung oder die beispielsweise Invaliden von der Invalidenversicherung abhängig sind und so weiter. Also wir haben niemanden in unserer Studie gehabt, der einen Elternteil hatte, der eine höhere Ausbildung hatte.
Ja, und wie hoch ist der Anteil an der Bevölkerung in etwa?
Diejenigen, die nur eine einfache Berufslehre gemacht haben, die war vor, ich weiß jetzt nicht, etwa vor 10 Jahren oder so, war die noch etwa bei über 30%. Und in den letzten 10 Jahren hat dieser Anteil ziemlich abgenommen. Ich glaube, er ist noch bei 20% ungefähr. Also die höhere Bildung hat stark zugenommen, aber wir wollten uns eben auf die konzentrieren, die aus einfach gestellten Bürzerfamilien kommen.
Und Sie sprechen vom Bildungsaufstieg, aber das impliziert ja eigentlich, dass das Gymnasium die bessere Ausbildung ist. Ist das so oder was haben Sie gegen die Berufslehre?
Och, gar nichts, gar nichts. Wir haben sehr viel über die Berufslehre geforscht und ich finde die Berufslehre wunderbar. Aber der Begriff Aufstieg ist vielleicht nicht so günstig gewählt. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute nochmals wählen würde. Aber was meine Botschaft ist, die folgende. Kinder aus einfachen Verhältnissen, die intellektuell begabt sind, die akademisch interessiert sind und die das gewisse intellektuelle Potenzial haben, die gehören aufs Gymnasium. Das hat gar nichts gegen die Berufsbildung, oder das ist kein Votum gegen die Berufsbildung, aber in der Praxis ist es eben häufig so, dass man sagt, ja, du hast zwar Köpfchen, du könntest das, aber deine Eltern können dir ja nicht helfen. Und mach zuerst eine Berufslehre und dann kannst du dann immer noch eine intellektuelle Laufbahn einschlagen. Bei Kindern aus Akademikerverhältnissen, die vielleicht jetzt eben nicht so Köpfchen haben und die vielleicht eben auch nicht enorm akademisch interessiert sind, die vielleicht sogar handwerkliches Talent hätten, bei denen sagt man, aber mach doch das Gymnasium und auch das Elternhaus wünscht sich ein Gymnasium. Und das ist meine Kritik auch an unserem Bildungssystem, dass ich sage, es sind zu wenig Faktoren wie Fähigkeiten, Neigungen, Interessen, die eine Rolle spielen, welche Bildungslaufbahn ein Kind einschlägt, sondern es ist vor allem die soziale Herkunft. Das finde ich für ein Land wie die Schweiz eigentlich nicht besonders günstig.
Das Buch hat ja auch einen persönlichen Hintergrund. Sie sind selber ein Arbeiterkind. Beschreiben Sie doch ein bisschen, was Ihre Eltern gemacht haben und wie Sie den Bildungsaufstieg geschafft haben.
Ja, also ich bin ein Kind eben aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater hat eine Lehre gemacht als Sattler und Tapezierer, hat dann aber als Bodenleger gearbeitet, das ganze Leben. Meine Mutter war nur 7 Jahre in die Schule gegangen und hat dann als Serviererin oder als Akkordarbeiterin gearbeitet. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das nicht für die Akademie, also das eigentlich gegen die Akademie war. Man hat mir schon früh, ich war immer sehr interessiert, ich war aber auch ein vorlautes Kind, ein schwieriges Kind. Man hat mir immer gesagt, du musst nicht meinen, du seist besser als wir oder du wüsstest mehr als wir. Und meine Eltern, vor allem meine Mutter, hatte eine Aggression gegenüber die Studierten. Also es war für sie, war das ein Bluff. Und sie wollte, dass wir bescheiden bleiben und dass wir eigentlich eben bei der Familie bleiben. Und ich habe dann trotzdem das Lehrerinnenseminar gemacht. Das war eigentlich es war noch keine Matura, aber es war eine Art Matura und wurde dann Lehrerin. Den Bildungsaufstieg ich bin eigentlich etwas skeptisch diesem Begriff gegenüber, aber die Affinität zur Akademie oder einfach zum intellektuellen Gedankengut habe ich dann durch die Beziehung zu meinem heutigen Mann bekommen. Ich bin schon sehr lange verheiratet und er ist aus einer sehr bekannten Aarauer Familie, Vater Akademiker, Mutter Klavierlehrerin. Und in dieser Familie wurde mir eine neue Welt geöffnet. Ich habe gemerkt, dass ich über den Habitus gar nicht verfüge. Also Habitus heißt ja, wenn Sie am Tisch sitzen und eine feine Speise bekommen, welche Gabel nehmen Sie zuerst und wie essen Sie etwas? Wie spricht man am Tisch? Welche Wörter verwendet man? Das habe ich alles nicht gewusst. Und das hat mir dann einfach so dieses Gefühl gegeben, da möchte ich mal reinschauen, was denn das für ein Stil ist. Und mein Mann, ich habe dann relativ früh geheiratet, der hat mich enorm unterstützt. Das war dann der Grund, dass ich mit 35, als wir zwei Kinder hatten. Ich war einige Jahre Lehrerin. Übrigens, das muss ich immer sagen, es hat mir eben schon jemand geschrieben, ja, Sie sind ja auch nur eine, die einen Akademiker geheiratet hat und jetzt profitiert. Mhm. Ich habe das Medizinstudium meines Mannes dann weitgehend finanziert, weil seine Eltern gegen unsere Heirat waren und gesagt haben, dann setzen wir dich auf den kleinsten Teil. Und deshalb habe ich dann das Studium weitgehend finanziert und, wie ich gesagt habe, mit 35 begonnen zu studieren, als wir schon zwei Kinder hatten, 5 und 8. Und dann ist meine Laufbahn so weitergegangen. Mit 50 wurde ich Professorin an der Uni Fribourg. Überhaupt nicht geplant, auch viel Glück dabei, dass ich einen Mentor hatte, sehr viel Glück dabei. Und mit 60 habe ich mich dann aber vorzeitig emeritieren lassen, weil ich gemerkt habe, dass die Uni mich aufsaugt und dass ich 80-Stunden-Woche hatte. Und seit dann habe ich mein eigenes Forschungsinstitut.
Und inwiefern ist Ihre eigene Laufbahn typisch für Arbeiterkinder, die den Aufstieg schaffen?
Also ich denke, also die Arbeiterkinder, die wir in unserer Studie untersucht haben, das sind ja alles die Erfolgreichen. Und von denen, das sind alles diejenigen, die das Gymnasium geschafft haben und abgeschlossen haben. Und die meisten, bis auf 2% oder so, haben ein Studium nur abgeschlossen. Wir haben mehr als 33%, die ein Doktorat gemacht haben. Dass man als Arbeiterkind gerade es zu einer Professur schafft, ich habe es gesagt, das ist, ich glaube, heute, das ist immer noch ein Zufall und das ein günstiges Zusammenkommen. Klar war ich gut, das ist logisch, man muss etwas beweisen können, aber ich weiß heute auch, wie man an einer Universität eine Professur bekommt. Und für mich ist klar, entweder kommt man aus dem Milieu, man hat Unterstützung von gewissen Leuten, oder man hat, wie ich, eben einen Mentor, eine Mentorin, der oder die eben einem auch sagt, du kannst das, mach das, du bist gut. Weil das ist etwas, das vielen Arbeiterkindern fehlt, das Selbstbewusstsein. Man denkt immer, ich genüge doch nicht, ich komme ja aus einem ganz anderen Milieu.
Das Entscheidende, das kommt aus Ihrer Studie ein bisschen hervor, sind eigentlich die persönlichen Merkmale, also Fleiß und Motivation und Begabung und so weiter. Und das fand ich noch interessant, Sie schreiben dann auch, dass Persönlichkeitsmerkmale dürfen nicht derart dominant sein, damit es intellektuell begabte Arbeiterkinder nur deswegen ans Gymnasium schaffen.
Genau.
Aber ist das nicht, also ich würde da widersprechen, weil ist es nicht zentral in einem meritokratischen System, dass Fleiß und Begabung belohnt werden?
Genau, aber ich würde die These Ihnen entgegensetzen und sagen, wir leben eben nicht in einem meritokratischen System. Wir behaupten immer, wir seien eines. Aber wenn Sie sehen, ich habe es vorhin angetönt, Meritokratie heißt, ein Kind oder jemand hat Erfolg eben wegen Begabung, wegen Fleiß, wegen Hartnäckigkeit, wegen Durchsetzungsfähigkeit, wegen Interesse. In unserer Gesellschaft ist es aber so, das zeigen viele Studien, dass die soziale Herkunft das Zentrum ist oder der hauptsächliche Faktor, warum man Erfolg hat und eine nicht so gute Leistung oder auch eine nicht so gute Begabung kann man eben mit sehr viel Unterstützung, mit einem Netzwerk sehr gut kompensieren. Und deshalb ist es falsch eigentlich, dass wir uns immer mit dem meritokratischen System brüsten und sagen, es kann jedes Kind, wenn es will, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das stimmt eben so nicht, sondern man braucht eben einen Hintergrund, der einen unterstützt. Und diese Kinder, die, oder das sind heute alles zwischen 30 und 45-jährige Menschen, die sagen von sich selbst, sie hätten es geschafft, weil sie eben ihres eigenen Glückes Schmied gewesen seien. Und das ist ja das Besondere, dass die es geschafft haben, weil sie dermaßen fleißig waren, motiviert waren, hartnäckig waren, teilweise Unterstützung gekriegt haben. Aber nicht, und das ist meine zweite Kritik am Bildungssystem, nicht, weil sie wie gut situierte Kinder unterstützt worden sind. Wenn Sie denken, Kinder aus akademischen Familien, die haben die Möglichkeiten, ihre Kinder zu unterstützen, auf welche Art auch immer. Das haben diese Kinder alle nicht. Die haben meistens auch sehr beengende Wohnverhältnisse. Kein eigenes Zimmer, sie machen die Aufgaben am Küchentisch, niemand kann ihnen helfen, sie müssen auf jüngere Geschwister aufpassen und so weiter. Mhm. Was ich aber, das ist mir sehr wichtig, dass ich in diesem Podcast betonen kann, es ist ein demokratisches Recht, dass alle Eltern, auch gut situierte Eltern, auch Akademikereltern, ihre Kinder fördern sollen. Man kann nicht sagen, hört mal auf, ihr übertreibt. Das ist ein Recht. Aber mein Postulat ist dieses, dass ich sage, wenn wir mehr Chancengerechtigkeit möchten, das heißt, dass wir Kindern eben akademisch interessierten, begabten, intellektuell hochstehenden Kindern die Möglichkeit geben, dass wir dann etwas für diese Chancengerechtigkeit tun. Das heißt, wir müssen ihre Nachteile versuchen, etwas zu minimieren, und sie brauchen eben andere Unterstützung und nicht nur, dass man sie auf ihre Fähigkeiten reduziert oder eben wie in unserer Studie auf diese Fähigkeiten, die sich diese jungen Menschen selber zuschreiben.
Ich fühlte mich beim Lesen des Buches auch ein bisschen an meinen eigenen Bildungsweg erinnert. Also ich bin jetzt nicht ein Arbeiterkind im klassischen Sinn, aber meine Eltern und Großeltern, von denen hat niemand das Gymnasium gemacht. Mhm. Und ich bin auch in einem Umfeld aufgewachsen, also ging auf eine kleine Schule auf dem Land, wo es eine absolute Ausnahme war, ins Gymnasium zu gehen. Ich erinnere mich noch, dass ich wegen der Gymi-Prüfung zu spät ins Klassenlager gereist bin, weil die Schule das irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass jemand diese Prüfung machen könnte. Ich muss aber sagen, ich fühlte mich jetzt nie durch das Bildungssystem irgendwie benachteiligt.
Also in meinem Buch schreibe ich ja, das erfolgreiche Arbeiterkind gibt es nicht. Wir haben vier Typen. Und es gibt auch einen Typ, der, vielleicht würden Sie dem am meisten entsprechen, das ist der selbstsichere Typ, der sagt, ich kann das und ich mache das und die Welt ist für mich so in Ordnung. Es gibt alle Varianten. Es gibt eben die Varianten derjenigen, die sagen, ich habe mich fast nicht getraut, ans Gymnasium zu gehen. Ich hatte immer Minderwertigkeitskomplexe, ich hatte immer Ängste. Andere sagen, also ein anderer Typ sagt, ich wurde von meinem Lehrer oder von meiner Lehrerin enorm unterstützt. Und es gibt noch einen Teil dieser Befragten, die sagen, mein Vater oder meine Mutter hat mich enorm unterstützt. Und das sind überdurchschnittlich häufig solche, die gewerkschaftlich engagiert waren. Also ich würde sagen, eben man darf nicht von einem Kind sprechen, dass man generalisierend beschreiben kann, sondern es gibt sehr unterschiedliche Bildungsbiografien und auch unterschiedliche Überzeugungen. Aber das, was Sie vorhin mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen gesagt haben, das ist eigentlich mehr oder weniger ein roter Faden, der durch diese Ergebnisse führt.
Und was auffällt, ist, dass oft die Familie eigentlich einem Bildungsaufstieg im Weg steht.
Genau.
Also ja. Ein Drittel der Befragten berichtet von entmutigenden oder ja. ablehnenden Haltungen der Eltern.
Genau, das vergisst man immer. Wenn es nämlich um Chancengerechtigkeit geht und um diese Bildungsfragen, dann steht immer sofort die Schule im Fokus. Man sagt, die Schule, die muss viel mehr tun, die muss das Potenzial fördern, die muss die Kinder ermutigen und so weiter. Das ist richtig, das stimmt. Aber man vergisst dann häufig diese, ich würde sagen, diese sehr teilweise oder also mehr als üblich, oder ich würde sagen mehrheitlich ist der beste Ausdruck, mehrheitlich skeptischen Eltern, die nur die eine Berufslehre gemacht haben oder eben keine Berufslehre gemacht haben. Sie müsste man wahrscheinlich auch ins Boot holen. Das heißt, diese Eltern, die dann nicht möchten, dass das Kind ein Gymnasium besucht, weil sie vor allem eben auch interessiert sind daran, dass das Kind dann möglichst schnell etwas verdient. Ein Gymnasium ist eigentlich zu teuer. Das zweite ist, dass man einfach das Gymnasium mit Dünkel verbindet. Viel ist auch die Aussage gefallen, die Eltern haben gesagt, wer ins Gymnasium geht, weiß nicht, was arbeiten heißt. Diese Eltern sind teilweise wirklich sehr skeptisch und eines hat sich auch gezeigt, viele von ihnen haben auch Angst, dass sich das Kind entfernt. Das sieht man dann bei diesen vier verschiedenen Typen teilweise, dass die Beziehung zur Familie schwierig geworden ist. Dass es teilweise Ablösungen von der Familie gegeben hat, teilweise gar nicht, aber dass eben dieser Eintritt in eine akademische Welt, wenn man plötzlich etwas anderes Vokabular hat, dass das die Eltern auch beunruhigt, dass sie denken, das Kind wird uns weggenommen. Mhm. Und das spielt teilweise eine sehr bemerkenswerte Rolle.
Mhm. Die Kinder sind dann so oft zwischen Stuhl und Bank und fühlen sich einerseits entfremdet von der Familie und andererseits passen sie dann auch nicht so in diese neue Welt,
genau.
Gymnasium rein. Sie beschreiben das auch, oder eine ihrer Befragten beschreibt das auch noch interessant, wie sie sich schämte, als sie im Deutschunterricht Goethes Faust mit dem Westernfilm Eiserne Fäuste verwechselt. Genau. Also das zeigt auch so die Rolle, den Habitus und so der Bildungshintergrund halt.
Das ist ein besonderes Beispiel, dieser Burt Lancaster und der Goethes Faust. Und diese Befragte hat dann noch gesagt, sie hätte sich so geschämt und sie hätte aber gar nicht gewusst, wem, dass sie das überhaupt hätte erzählen können, ihren Fauxpas, weil die Eltern, die haben ja das gar nicht mitgekriegt und den anderen Klassenkameradinnen und Kameraden wollte sie das nicht sagen, weil sie sich sowieso entblößt hätte. Und das ist etwas, das ich denke, dass sich unsere Gesellschaft oder auch die Schule zu wenig bewusst ist, dass dieses Weltwissen, eben Goethes Faust, gehört zum Weltwissen. Man weiß, was Goethes Faust, wer Goethe ist, man weiß, was der Faust von Goethe ist. Dass dieses Weltwissen häufig eben nicht vorhanden ist. Zum Beispiel eine andere Befragte hat gesagt, sie hätte im Gymi lange nicht gewusst, was beispielsweise eine Zitationsweise sei oder die Sekundärliteratur sei. Und alle anderen hätten immer so gute Zusammenfassungen geschrieben und sie hätte erst nach etwa 2 Jahren gemerkt, dass es so etwas wie Sekundärliteratur gäbe. Und das sind so kleine Dinge, die eben eigentlich wesentlich sind. Und ich mag mich an mich selber erinnern, als ich neu in die Familie meines Mannes gekommen bin, habe ich mir heimlich Begriffe aufgeschrieben, die sie verwendet haben. Ich weiß zum Beispiel noch einen Begriff, das war explizit. Und den habe ich mir aufgeschrieben, solche Begriffe habe ich aufgeschrieben und habe zu Hause im Lexikon nachgeschaut, was das heißt. Und mein Mann sagt heute immer, er habe erst durch mich und auch jetzt durch, ich habe erst so in den letzten 15 Jahren, habe ich begonnen, mich mit dieser Bildungsgerechtigkeit zu befassen. Und er sagt, das sei ihm überhaupt nie bewusst gewesen, dass es so Unterschiede gäbe. Wenn man in einem guten Umfeld aufwächst, auch in einem sozialen Umfeld aufwächst, weiß man nicht, was es bedeutet, wenn man eben von diesem Weltwissen oder Habitus, wie spricht man, wie ist man, wenn man das nicht kennt, das darf man auch gar nicht, man darf nicht zu kulturpessimistisch sein und sagen, ja, diese armen Arbeiterkinder, das finde ich gar nicht. Mhm. Die aus gut situierten Verhältnissen haben auch ihre Herausforderungen, nur habe ich das in diesem Buch nicht beschrieben.
Was müsste sich denn ändern, damit mehr Kinder aus einfachen Verhältnissen den Sprung ans Gymnasium schaffen oder dass sie bessere Chancen haben?
Also ich denke, das Erste ist der positive Blick. Dass man nicht von eigenen Vorurteilen besetzt ist, dass man sagt, ja, das ist ein Kind aus einem Arbeitermilieu und das hat zu Hause eben keine Möglichkeiten, es bekommt keine Unterstützung und dann schreibt man es eigentlich schon ab. Dass man schaut, was das Kind interessiert. Man merkt bei jedem Kind, wenn man genauer hinschaut, ob eben ein gewisses Potenzial da ist und dass solche Kinder beispielsweise meistens ganz alleine Prüfungsvorbereitungen machen, dass sie sich alles selber erarbeiten. Das ist das Erste, der positive Blick. Und das Zweite ist, dass sich die Übertrittsbedingungen ins Gymnasium ändern müssten. Wenn man nur den Notendurchschnitt nimmt, was im Kanton Zürich ja nicht der Fall ist, aber in vielen Kantonen gibt es den Notendurchschnitt und die Empfehlungen der Lehrpersonen mit den Eltern zusammen, ist das eben schon auch problematisch, weil dann die ganzen Vorurteile häufig mitschwingen. Im Kanton Zürich haben sie die Prüfung, da kann man sagen, das ist vielleicht eigentlich das. Es gibt ja kein gerechtes Übertrittssystem, das kann es einfach nicht geben. Aber man kann sagen, das ist noch das Gerechteste, weil es gibt eine Prüfung und da kommen nicht Einstellungen und so weiter. Nur wissen wir gerade im Kanton Zürich, wie diese Lernstudios blühen. Ich habe jetzt gerade gehört, dass Lernstudios teilweise bis 2027 ausgebucht sind und dass die bis 6.000 Franken kosten, einen Vorbereitungskurs. Oder? Und das müsste man ändern und man müsste solchen Kindern, bei denen man merkt, da ist etwas vorhanden und die sind wirklich, die wären gute Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, denen müsste man, wie ich da die Chancengerechtigkeit definiert habe, spezifisch unter die Arme greifen. Und ein Vorschlag, der in Deutschland zum Beispiel mehr praktiziert wird als in der Schweiz, das sind Mentorinnen und Mentoren. Das entlastet auch die Lehrerinnen und Lehrer ein wenig. Das sind dann Mentorinnen und Mentoren, die vielleicht selbst einen solchen Weg beschrieben haben, die auch dass die Milieus, die unterschiedlichen Milieus kennen. Und der letzte Punkt, da müssten sich Schulen, es machen schon viele Schulen, muss ich sagen, aber man muss so eine gewisse Habitussensibilität entwickeln. Also dass eben Kinder teilweise keinen enormen Sprach- oder Wortschatz haben, weil sie das eben nicht kennen und nicht das sollte man nicht an den anderen Kindern einfach per se messen, sondern man sollte mehr die Hintergründe in den Blick nehmen oder eben auch das Verhalten dieser Kinder, dass sie zum Teil Mühe haben, einem in die Augen zu schauen, weil sie eben vielleicht noch autoritär erzogen werden und so weiter. Da würde ich die Punkte sehen, an denen man arbeiten könnte.
Sie betonen explizit, dass Sie keine Erhöhung der der Maturitätsquote anstreben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn mehr begabte Arbeiterkinder ans Gymnasium gehen, müssen mehr Akademikerkinder eine Lehre machen.
Genau, das sagen Sie jetzt sehr pointiert. Aber ja, ich finde das auch. Und meine Begründung ist folgende. Im Moment ist es so, dass in der Berufslehre vor allem Kinder von Familien sind, die keinen akademischen Abschluss haben. Sehr viele Arbeiterkinder und eben auch diejenigen ohne akademischen Abschluss. An den Gymnasien sind sehr viele, 88%, Akademikerkinder. Wenn jetzt aber Neigungen, Fähigkeiten, Interessen den Ausschlag geben würden, dann sind Sie wahrscheinlich mit mir einverstanden, oder ich hoffe es, dass Akademikerkinder, dass es auch solche gibt mit kreativen, mit handwerklichen Talenten und dass diese wahrscheinlich besser aufgehoben und abgeholt würden, wenn sie eine Berufslehre machen würden. Und umgekehrt gibt es eben diese Kinder aus einfachgestellten Familien, die eindeutig intellektuelle Begabungen haben und die würden eher ins Gymnasium gehören. Und deshalb bin ich eine Verfechterin dessen, dass ich sage, wir brauchen nicht ein Gymnasium für alle, überhaupt nicht, aber wir brauchen eine stärkere Berücksichtigung der Talente, der Neigungen, der Fähigkeiten. Und wenn ich noch etwas anschließen darf, es gibt ja relativ viele inzwischen junge Menschen, die entweder aus dem Gymi aussteigen und eine Berufslehre machen oder die nach der Matur dann noch eine Berufslehre machen. Also junge Menschen, die den Eltern gefolgt sind, ein Gymi machen, weil sie vielleicht die Noten hatten, aber das Interesse war nicht unbedingt an der Akademie da und die dann eine Berufslehre machen.
Und oft sind es halt auch die Eltern dann, die Druck machen, weil sie die Lehre irgendwie als etwas Minderwertiges
sehen. Ist ja interessant, wenn wir ehrlich sind. Wenn Sie rumschauen, das passiert Ihnen sicher auch, alle schwärmen vom Schweizer Berufsbildungssystem. Mhm. Alle. Wir sind in Amerika bekannt, überall. Das heißt, die Schweiz hat eines der besten Berufsbildungssysteme der Welt. Wenn es aber ums eigene Kind geht,
das soll ans Gymi.
Dann sagt man, ja, wir haben uns jetzt doch entschieden, dass er oder sie ans Gymi gehen soll und die Matur machen soll. Und dann kann er oder sie dann selber entscheiden. Also das Gymi, und das ist auch der Zeitgeist, eindeutig. Der Zeitgeist spricht fürs Gymnasium. Und ich mache diesen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Ich habe es vorhin schon gesagt. Aber man müsste stärker eben die Interessen des Kindes selbst anschauen. Und für manche, wenn sie den Bildungsbericht lesen, von Stefan Wolter beispielsweise, der 2023, der zeigt sehr klar, dass relativ viele Kinder im Gymnasium nur mit Nachhilfestunden über die Runden kommen und dass sie teilweise bis zu zweimal eine Klasse repetieren. Das ist wahrscheinlich für viele Kinder auch ein schwieriger Weg mit riesengroßen Anstrengungen und auch mit viel Tränen.
Was ist Ihr wichtigster Rat an eine Schülerin aus einfachen Verhältnissen, die ans Gymnasium will?
Ja, also sie braucht etwas Selbstbewusstsein. Also man muss ein wenig an sich glauben. Mein wichtigster Rat wäre, dass man sich jemanden sucht, der oder die einen unterstützt. Ein Mentor, eine Mentorin, sei das vielleicht auch ein Onkel oder eine Tante, die sagt, mach das, du schaffst das. Es sind mehr als 50% unserer Befragten, die immer wieder betont haben, mein Lehrer oder meine Tante oder irgendein Mentor hat gesagt, mach das, du schaffst es, ich unterstütze dich. Und das ist das Wichtigste, dass sich solche Kinder Bezugspersonen oder soziale Paten suchen, die sie unterstützen. Weil meistens heißt es, pass auf, das wird schwierig oder das wird zu schwierig für dich. Ja. Und das bremst natürlich enorm, weil eben diese Kinder ja häufig gar nicht so selbstbewusst sind, wie sie vielleicht im ersten Moment scheinen. Weil man bringt einen Rucksack mit, wenn man aus einfachen Verhältnissen stammt und wenn einem das zu Hause immer gesagt wird. Und deshalb würde ich sagen, ja, eben Mentoratssysteme einführen und auch Lehrpersonen, die Kinder ermutigen, das ist das Zentrale. Das gilt aber auch für Akademikerkinder natürlich.
Ja.
Also nicht nur für Arbeiterkinder. Ich habe gesagt, ich will auf keinen Fall kulturpessimistisch sein und dass man sagt, jetzt müssen wir diese armen kleinen Wesen besonders fördern, sondern man muss das objektiv in Betracht ziehen und vergleichen, ansehen, dass die Schweiz hier schon eine Achillesferse hat.
Margrit Stamm, herzlichen Dank für das Gespräch.
Besten Dank. Merci, Herr Leutzinger.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.